Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Friedrichsdorf in den 70ern. Nachdem wir letztes Mal in die Kinderzimmer geschaut haben, wollen wir heute in die Jugendzentren und Tankstellen abhängen. Und lange Haare kräuseln und kurze färben. Dann noch schnell die Kutte umgehängt und los geht's mit dem knatternden Mofa, dem heißen Gerät, durch Friedrichsdorf.
Diesmal geht's um die Jugend, weil sie so aufmüpfig, dass aufmüpfig gleich zum Wort des Jahres 1971 gekürt wurde. Gingen die Friedrichsdorfer Jungs und Mädels auf die Demo oder in die Disco? Für alle stand zunächst natürlich die Schule, liebevoll Penne genannt, im Mittelpunkt. Und das sogar samstags.
Statt Tablets und Smartboards gab es im Unterricht noch nach Alkohol stinkende Matrizenabzüge.
Da konnte man direkt riechen, ob ein Test stattfand.
Zwei starke Schüler schleppten für den Pauker die Karte ins Klassenzimmer. Wie modern wirkte da der hippe Overhead-Projektor und das merkwürdige Sprachlabor.
Die alten Lehrer hatten es schwer, denn der Muff von 1000 Jahren steckte unter den Talaren. Bislang totgeschwiegen wurde die nationalsozialistische Vergangenheit. Da fragten auch die Schüler, was denn ihre Lehrer in der braunen Zeit getan hätten. Erst recht, als die Fernsehserie Holocaust 1979 ausgestrahlt wurde. Das befeuerte den Wunsch nach Demokratisierung und Mitbestimmung. Schülermitverwaltungen wurden installiert.
Wenn auch die Schüler für den Streik demonstrierten, noch immer bestimmte der Lehrer, wann die Stunde zu Ende war und nicht der Gong.
Jetzt erst begann das richtige Leben.
Aber was hieß das für einen Jugendlichen in den 70er Jahren in Friedrichsdorf?
Diese Frage beantwortet heute unser Jungspund, der Fotograf, Filmer und Weltreisender aus Solberg, Rainer Harscher. Wo also traf man sich denn damals?
Es gab natürlich Jugendzentren, das war so der Anfang, wo man versuchte hier die Jugend etwas zu kanalisieren. Und ich erinnere mich an ein Jugendzentrum in Friedrichsdorf. Da hat einer meiner alten Jugendfreunde, der Horst Burkhardt, später hier unser Bürgermeister, der hat tatsächlich als Zivildienstleistender dort die jungen Leute betreut. Und man machte da auch Fahrten und man ging auch zum Zelten. Und Clubs im heutigen Sinne, heute bezeichnet man ja Diskotheken als Clubs, und die gab es hier in Friedrichsdorf nicht.
Das Jugendzentrum war also für die Friedrichsdorfer Jugend der erste Anlaufpunkt, wenn es ans Feiern ging. Hier konnten sich die Cliquen ungestört treffen, fernab der Augen wachsamer Eltern.
Schon missbilligend beäugt wurde die Möblierung aus Sperrmüll, wie auch die freie Gestaltung mit Spraykunst oder Geschmiere, je nach Geschmack.
Und entsetzt waren die Eltern natürlich auch, wie sich ihre Sprösslinge kleideten. Ob Lederjacke oder Schlaghose, Nietengürtel oder Peace-Symbol, gebartigtes oder Blümchen-T-Shirt. Wichtig war es vor allem, gegen das Establishment und die alte Ordnung anzugehen. Schließlich wollte man nicht aussehen wie die Alten zu Hause.
Jede Subkultur hat dabei ihren eigenen Stil. Ob Hippie oder Normalo, Softie oder Sponti. Die Haare jedenfalls waren lang. Viel zu lang für die Bürstenschnitte und Hochsteckfrisuren der Eltern. Und schon damals schmunzelte man über den Haarnetzerlass der Bundeswehr vom Februar 1971.
Ja, und welche Musik man dann auf den Plattenteller legte, wurde zur Glaubenssache. Zum guten Ton gehörte es, ob musikalisch talentiert oder nicht, eine eigene Band zu gründen.
Man ging in die Vereine. Also ich selbst war Mitglied, glaube ich, aller Solberger Vereine, die es damals gab, vor allem Sport und Musik. Damit habe ich meine Freizeit natürlich verbracht und auch einige meiner Freunde hier und meiner Mitschüler aus dem Dorf und Schülerinnen. Und das war eine gute Möglichkeit für uns, Mitte der 70er. Ich machte Musik, spielte Schlagzeug und Trompete damals und war dabei heute heißt sie MSS Big Band. Früher war das der Musikverein Spielring Solberg. Das war ja am Anfang ein Akkordeonclub und entwickelte sich dann zur heutigen professionellen Big Band im modernen Stil. Und damit war ich eigentlich schon in der Freizeit ganz gut beschäftigt mit Sport und Musik. Und meine Eltern hatten ja auch eine Bäckerei, da durfte ich helfen oder musste auch helfen. Und so blieb eigentlich für den Rest der Freizeit nicht allzu viel übrig.
Taxi-Mama gab es noch nicht, da ein Zweitwagen noch nicht verbreitet war. Mobilität gehörte zur Jugend, erst recht in den 70ern. Aber vom Ford Taunus oder gar einem Opel Manta, einem eigenen Schlitten, konnte man zunächst nur träumen. Mit dem Bus war es natürlich nicht cool und individuell genug. Lieber schraubte man da stundenlang am eigenen Moped herum.
Es war, stimmt, es war dann tatsächlich auch cool. Das war aber viel früher. Das war viel früher, bevor ich den Führerschein hatte. Also ich war ja 19, als ich Abitur machte. Und ab 18 durfte ich Auto fahren und fuhr auch Auto. Und meine Eltern hatten mir auch großzügigerweise immer ihre Autos zur Verfügung gestellt. Und zuvor natürlich brauchten wir auch ein Fahrzeug und das war natürlich das Mofa. Und eine der Freizeitbeschäftigungen davor war natürlich am Mofa herumzubasteln. Und man fuhr mit dem Mofa zu irgendeinem Treff und traf sich dort einfach. Das ist ja geblieben, glaube ich, bis heute. Man geht irgendwo hin, trifft sich und trinkt was zusammen.
Jetzt war man mobil. Das war wichtig. Hatte einen das Saturday Night Fever gepackt. Discos gab es zwar keine in Friedrichsdorf, aber dann veranstaltet man eben selbst eine. Wozu gab es das Jugendzentrum?
Es gab 1972 noch ein zweites im alten Rathaus Buckholzhausen, das nach einem Brand wieder geschlossen wurde.
Und wer nicht ins Jugendzentrum durfte, feierte daheim oder im Vereinshaus.
Wo feierten wir? Wir feierten in Friedrichsdorf, wir feierten in unserem Dorf und wir feierten vor allem im Rahmen unseres Freundeskreises, der sich aus der Schule heraus entwickelte und aus den Vereinen heraus. Im Musikverein wurde natürlich immer gefeiert. Ich selbst habe dann auch angefangen, Tanzmusik zu machen mit einer Drei-Mann- oder Fünf-Mann-Band. Und dann erweiterte man natürlich seinen Freundeskreis und feierte dann auch mit den Leuten aus der Musikszene oder ich feierte mit meinen Schulkameraden.
Gute Orte auch, um eine Schnecke anzugraben, um im Jargon der Zeit zu bleiben. Also ersten Kontakt mit dem anderen Geschlecht aufzunehmen. Ratschläge, wie es geht, gab Dr. Sommer aus der Bravo.
Ich krieg jetzt noch rote Ohren, obwohl die sexuelle Befreiung gefeiert wurde. Naja, man stellte erstmal eine ganz eigene Kassette zusammen.
Was interessiert da die Fusion? Man war mit sich beschäftigt und die Kumpels kam ohnehin meist aus dem eigenen Stadtteil.
Ja, das ist eine sehr schwere Antwort für mich, weil sich mein Freizeitleben oder meine Freizeit durchaus auch viel in Solberg abspielte, also im Stadtteil Friedrichsdorf. Friedrichsdorf selbst, wir fuhren mit dem Fahrrad dorthin und ich muss gestehen, ich hatte mit der Stadt Friedrichsdorf, also mit Downtown Friedrichsdorf, relativ wenig bis gar keine Berührungspunkte. Also das hat sich für mich abstrakt angefühlt, Friedrichsdorf. Aber ich war ganz einfach zu jung, 14 und 15, 16 maximal dann, als wir dort in die Schule gingen und dann haben wir noch nicht die Stadt in dem Sinne realisiert.
Aber in erreichbarer Nähe lag die lockende Metropole Frankfurt mit unzähligen Bars und Discos. Ab Mitte der 70er wurde Disco zum Massenkult. Statt einer Bühne für Live-Musik stand die Tanzfläche im Mittelpunkt. Lightshows rückten das Publikum, nicht die Künstler ins Licht. Der Sound wurde besser, die Musik vielfältiger.
ABBA und Queen, die Bee Gees eroberten die Chartlisten.
Und die Mucke war nicht mehr auf das Zuhören orientiert, sondern animierte das Publikum zu eigenen körperlichen Aktivitäten. Nicht nur Dancing Queens, der Tanz und die Inszenierung der eigenen Körperlichkeit stand erstmals im Mittelpunkt einer Musikkultur. Born to be alive, I'm on fire.
Daddy, Daddy Cool, eines der bekanntesten Lieder der 1970er, Daddy Cool von Bonnie M., wurde von Frank Farian sogar in Friedrichsdorf aufgenommen. Und so zog es viele junge Leute in die Disco. In die Disco nach Frankfurt, das war aber eher etwas für die Älteren. Auch Herr Harscher zog es erst dorthin, als er bereits seine Lehre begonnen hatte.
Und dann Ende der 70er machte ich eine Lehre bei einer berühmten Elektrofirma in Frankfurt. Und tatsächlich war ich dann in Frankfurt. Und dann gingen wir natürlich auch mal nach Frankfurt in die ein oder andere Bar zum Feiern. Und ich erinnere mich natürlich noch an das Dorian Gray. Das war zu dieser Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er fing das an. Das war die angesagte Diskothek im Flughafen Frankfurt. Und dort ging man hin, wenn man was auf sich hielt. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, ich war ein einziges Mal dort, wenn überhaupt. Ich war und bin nach wie vor kein Disco-Gänger, doch ich weiß, dass dann einige aus Friedrichsdorf, aus meinem Umfeld, wenn es mal drauf ankommen sollte, ins Dorian Gray gingen.
Ausprobiert wurde aber nicht nur Disco und Alkohol. Mit der Zigarette schien man erwachsen. Und nicht zuletzt gelten die 70er Jahre als das Drogenjahrzehnt und Frankfurt als ihr Hotspot. Hat Herr Harscher auch seine Rauscherfahrungen gemacht?
Drogen spielten für mich persönlich keine große Rolle. Auch in meinem Umfeld wurden damals, zumindest habe ich es nicht bemerkt, nicht groß Drogen genommen. Wir haben noch nicht mal irgendwie ein bisschen Gras geraucht. Das war damals bei uns hier, zumindest in meinem Bekanntenkreis, nicht relevant oder die es haben wollten, haben es nicht bekommen. Also damit hatten wir, meine Freunde und ich, wirklich keine Berührung. Natürlich war Rauchen absolut angesagt, das war klar. Und viele, viele rauchten auch. Ich selbst hatte nie das Verlangen danach, habe auch nie groß gequalmt.
Haschisch, LSD und Heroin wurden mystisch aufgeladen. Mithilfe der Substanzen wollte man sein Bewusstsein und damit auch die Gesellschaft verändern. Freiheit war das Wort der Zeit.
Und diese wird wortwörtlich erfahren. Je älter man wurde, desto neugieriger war man auf die weite Welt. Eine günstige Alternative bot das Interrail-Ticket. Doch Kult war der VW-Bus, der legendäre Bulli.
Aber es war natürlich dann auch die Szene, wo man einen VW-Bus hatte und man rausfahren musste. Und der Bulli hatte da seine ganz, ganz große Zeit. Erst recht dann im Studentenleben. Wer was auf sich hielt, hatte einen VW-Bus. Und fing dann auch an, seinen Radius zu erweitern. Und das war natürlich auch für mich die Zeit, als ich anfing, wirklich an meiner Fotokarriere zu basteln. Natürlich hatte ich auch einen VW-Bus und fuhr dann nach Nordeuropa, nach Südeuropa und immer weiter und weiter. Das war tatsächlich damals dieser Ruf nach Freiheit, ein bisschen diese Sucht nach Protest auch. Jetzt gehe ich einfach raus hier aus dem Dorf und aus der Stadt und schau mal, wie es in der Welt aussieht.
1974 erhielt der politische Kurswechsel auch sein Personell. Willy Brandt, Hoffnungsträger der Jugend, trat als Bundeskanzler zurück. Ihn ersetzte der Ordnungspolitiker und Wirtschaftspragmatiker Helmut Schmidt. Damit versickerten viele euphorisch geplante Reformvorhaben im Sande. Lehrstellenmangel, Numerus Clausus und Prüfungsordnung an den Unis verschärften den Leistungsdruck. Die Befürchtung, nach Abschluss des Studiums arbeitslos zu sein, ließ viele Studenten die Prüfung hinausschieben. Da blieb Zeit für die Politik. Es diskutierten und bekämpften sich unendlich viele linke Splittergruppen.
In der zweiten Hälfte der 70er Jahre erwacht eine starke Protestbewegung, die weit über die Grenzen des traditionellen linken Milieus hinauswuchs. Die unerwartete Mobilisierungskraft der ökologischen Proteste.
Schon zu Beginn der 70er prophezeiten Wissenschaftler Grenzen des Wachstums. Doch die sozialliberale Regierung hielt an alten Industrialisierungsplänen fest. Dabei qualmte es mächtig. Jahr für Jahr bliesen Schornsteine und Auspuffrohre 2,5 Millionen Tonnen Staub und Stickoxide, 3 Millionen Tonnen Kohlenwasserstoff, 5 Millionen Tonnen Schwefeloxid und 7 Millionen Tonnen Kohlenmonoxid in die Luft. Warnungen, diese Belastung werde der Umwelt schaden und die Gesundheit schädigen, wurden ignoriert.
Als Ausgleich für das seit der Ölkrise 1973 teuer gewordene und von den arabischen Staaten als politische Waffe instrumentalisierte Erdöl setzte die Regierung Schmidt nun auf den Bau von Atomkraftwerken.
Ab 1976 verstärkten sich Proteste gegen die Kernkraft. In Massen strömten die Gegner nach Wühl, Brockdorf, Kalka, Gorleben und Bonn. Atomkraft? Nein, danke. Hieß es auch bei der Friedrichsdorfer Jugend so?
Und dann war natürlich auch in dieser Zeit die Anti-Atom-Szene, die sich etablierte. Das Symbol dieser Anti-Atom-Bewegung war ja dieses kleine Label mit der roten Sonne, wo Atomkraft, nein, danke, drauf stand. Und wer was auf sich hielt damals, die Ökos sowieso, und auch ich zählte mich sicher dazu, der bappte dieses Ding irgendwo auf eine Jacke oder mindestens auf die Schultasche oder auf den Koffer. Und übrigens wurde dieses Atomkraft, nein, Danke-Zeichen, dieses Label, diese Symbolik, wurde in Dänemark 1975 sozusagen erfunden und breitete sich von da tatsächlich in die halbe Welt aus. Und natürlich war das ein Thema. Wie es mit der Atomkraft dann weiterging, ist allgemein bekannt.
Gebannt schaute dann aber die Republik nach Frankfurt zu den größten Demonstrationen, die es je gegeben hatte. Anlass war die Erweiterung des Flughafens um eine 4 Kilometer lange Startbahn.
Wenn Bäume fallen, stehen Menschen auf.
129 Hektar Wald sollten gerodet werden. Gegner schlossen sich zu Bürgerinitiativen zusammen. Auch das war neu. Ein Hüttendorf entstand und 120.000 Menschen demonstrierten für ein Volksbegehren. Startbahngegner blockierten über Stunden die Eingänge zum Flughafen und flohen vor der Polizei auf die benachbarte Autobahn, wo sie Barrikaden errichteten.
Trotz all der Kämpfe wurde am 12. April 1984 die neue Startbahn 18 West dem Verkehr übergeben. Täglich heben hier 400 Flugzeuge ab.
Die Jugend wurde nun zum Sicherheitsrisiko und das durchaus im doppelten Sinne. Denn die repressive Politik der Großen Koalition, das Misstrauen gegenüber ihrer eigenen Jugend, lebte weiter. Wer Willy Brandts Wahlkampfslogan »Mehr Demokratie wagen« ernst nahm, lebte seit dem Extremistenbeschluss von 1972, der allen vermeintlichen Verfassungsfeinden mit Berufsverbot bedrohte, riskant. Keineswegs waren nur hartgesottene Spartakisten und DKP-Leute betroffen, sondern in der Mehrheit jugendbewegte Politisierer und engagierte Demokraten, die allenfalls mit dem vagen Begriff links zu kennzeichnen wären. Und dies zu sein, war zwar de jure nicht verboten, de facto wuchs es zum Existenzrisiko.
Zwischen 1973 und 1978 wurden 1,5 Millionen Bewerber für den öffentlichen Dienst auf ihre potenzielle Verfassungsfeindlichkeit überprüft und tausende Berufsverbotsmaßnahmen durchgeführt.
All das gipfelte dann in den deutschen Herbst 1977. Dort kam es zu terroristischen Anschlägen und Mord. Mit der Erschießung von Jürgen Ponto in Oberursel rückte er ganz nah an Friedrichsdorf heran.
Überall präsent die Fahndungsplakate der RAF. Ring- und Schleierfahndungen, die düsteren Bilder im Fernsehen. Die Terroristenjagd wurde für viele eine prägende Generationserfahrung.
Doch die Mehrheit der 14- bis 25-Jährigen hörte Disco, Glamrock oder Heavy Metal, ging zum Fußball oder in die schon benannte Disco der Jugendzentren.
Schlaghosen,
Gebartigtes,
Plateauschuhe,
Blümchen-T-Shirts,
Häkelbikini,
Jeans und Parker
waren Mode.
Am Ende des Jahrzehnts kräuselten sich die langen Haare zum Mini-Plee. Die folgenden Jahrzehnte stempelten diese Erscheinung als schlechten Geschmack ab. Jetzt aber erleben sie ein Revival. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal sagt Ihr Team vom Stadtarchiv Friedrichsdorf.